Deutschlandfunk, Kultur heute.
Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Das Lachen und die Literatur im Marbacher Literaturmuseum, eine neue Ausstellung, darüber hören Sie bei uns. Über Shakespeares Macbeth von und nach Pina Bausch ebenso. Ein Pariser Straßenbild von Gustave Caillebotte von 1877 beschäftigt uns und die New Yorker Whitney Biennale. Zuerst aber die Bühnenkunst bzw. über die Menschen, die auf Bühnen agieren. Ausgerechnet die Künste, die gerne und ständig von Vermeidung, von Benachteiligung sprechen, von Verletzung, von Freiheits-, Menschen- und Frauenrechten, das gerne im Munde führen. Sie sind oft selber nicht so ganz auf der Höhe ihrer eigenen Diskussion. Beispiel gefällig, nehmen wir mal Geschlechtergerechtigkeit am Theater. Da gibt's große Unterschiede. Am letzten Wochenende des Theatertreffens in Berlin findet die Konferenz Burning Issues meets Theatertreffen in Berlin statt. Da brennt den teilnehmenden Frauen was auf den Nägeln. Im vergangenen Jahr veranstaltete die ehemalige Bonner Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp und Lisa Jupp die erste Konferenz mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Jetzt die zweite Konferenz. Nicola Bramkamp habe ich gefragt. Ein wichtiger Punkt war Ihnen offenbar das Thema lebendig zu halten, fortzusetzen, zu verstetigen?
Ja, unbedingt. Uns war es ganz wichtig, dass wir nach der ersten Ausgabe Burning Issues jetzt einen zweiten Aufschlag machen, denn das ist so wie in der Liebe. Nach der ersten Verliebtheit kommt jetzt die Beziehungsarbeit. Und das heißt, wir haben ja Großes vor. Wir wollen ja tatsächlich auch Strukturen verändern. Und das muss man da machen, wo die Entscheider sitzen, nämlich in Berlin. Und es ist auch ganz wichtig, dass das kein Treffen ist von jammerigen, arbeitslosen Frauen, die sich so in ihrem Kämmerlein einschließen und immer so schimpfen, dass alles so schlecht ist, sondern wir wollen das natürlich unbedingt positiv machen und lösungsorientiert. Und da ist es natürlich großartig, mit Yvonne Büdenhölzer, der Leiterin vom Theatertreffen, eine Verbündete zu haben und es hier an einem ganz prominenten Ort stattfinden zu lassen. Mit ein bisschen Glitzer und Glamour, das gehört natürlich auch dazu.
Frau Bramkamp, jetzt klären Sie uns doch mal auf, was sind die Burning Issues für Frauen im Theaterbetrieb und im Theaterleben?
Die Burning Issues, die sind ganz vielfältig. Also wir sprechen hier in Berlin über ästhetische Fragen. Also da geht es um Frauenrollen in der Literatur, wie man als Frau auf der Bühne sichtbar wird. Es geht um strukturelle Fragen, wie es mehr Frauen in Führungspositionen schaffen können, wie man Familie und Beruf vereinbaren kann. Es geht aber auch um Themen wie Solidarität und Diversität. Wie kriegen wir es hin, dass wir unsere Gesellschaft abbilden auf den Bühnen? Und die ist ja eben nicht nur westeuropäisch und männlich. Und da wir im Theaterkanon ganz viele Stücke spielen, die aus dem vorigen Jahrhundert stammen, die ich als Germanistin sehr liebe, aber die gilt es natürlich auch, um moderne Positionen zu ergänzen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir eben auch darüber sprechen, wie und was wir für Geschichten auf dem Theater erzählen.
Was lässt sich unkompliziert im Nahbereich am Theater verbessern?
Also wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, dann ist es einmal ganz wichtig, dass im künstlerischen Arbeiten, in den Prozessen eine Verlässlichkeit stattfindet. Das heißt, wenn ich als Schauspielerin oder als Dramaturgin weiß, dass meine Probe wirklich um 14 Uhr endet, dann kann ich bis dahin ja die Kinderbetreuung organisieren. Und im Theater herrscht aber so ein bisschen die Mode, dass man immer alles ausreizt und dass, wenn ein Regisseur kommt, der würde eben gerne gar nicht vormittags arbeiten, sondern lieber nachmittags, dann muss man das machen, dann muss man sich nachmittags wieder einen Babysitter besorgen. Das heißt, in Bonn haben wir sehr darauf geachtet, dass wir eine Struktur schaffen, die erstmal verlässlich ist, sodass jeder privat seine Kinderbetreuung darum herum organisieren kann. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man Kinderbetreuung am Abend ermöglicht. Und da gibt es ganz tolle Beispiele. Da haben wir das in Hamburg zum Beispiel so gehandhabt, dass die Stadt Hamburg unterstützt mit Tagesmüttern, die dann abends im Einsatz sind. Und das haben wir in Bonn auch etabliert. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es um Kinderbetreuung, Familie geht, immer auch das Geld. Und das ist etwas, was man tatsächlich ganz einfach ändern kann am Theater oder was man ändern muss. Das ist nämlich der sogenannte Gender Pay Gap. Frauen verdienen viel weniger als Männer, wenn sie die gleiche Arbeit machen. Das ist ungerecht und das entbehrt jeder Rechtfertigung. Und das kann man in dem Moment, wo man ein Theater leitet, relativ simpel verändern.
So etwas wie strukturellen Sexismus gibt es immer noch?
Den gibt es immer noch und der ist oft gar nicht beabsichtigt. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit einem berühmten Theaterintendanten, der gesagt hat, auf einmal gibt es bei unserem Haus Vorfälle von Schauspielerinnen, die über Missbrauch sprechen. Und ich hätte gedacht, dass ich ein Mensch bin, der eine offene Tür hat und dass man mit mir darüber spricht. Und ich habe es einfach nicht gemerkt. Und das halte ich nicht für naiv. Und ich glaube, dass das wirklich so ist. Ich glaube, es hat was mit Scham zu tun. Es hat damit zu tun, dass man viele Dinge sich nicht traut zu sagen. Und wir haben ja in Bonn uns zum ersten Mal nur unter Frauen getroffen. Und da kann ich Ihnen berichten, dass da eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre herrschte, weil man das Gefühl hat, man kann mal frei reden. Man kann auch mit Gedanken, die noch nicht zu Ende gedacht sind, mit Sorgen, mit Nöten, einfach sich schwesterlich anvertrauen. Und das war interessant, denn es gibt ein allgemeines Kopfnicken, wenn es um strukturellen Machtmissbrauch geht, dass wir alle Erfahrungen haben. Und genau, wie gesagt, ich unterstelle da immer gar nicht böse Absicht, aber es gibt es und darüber müssen wir sprechen und man muss sich eben manchmal auch mit seiner Geschichte in die Öffentlichkeit trauen.
Sagt Nicola Bramkamp über Geschlechtergerechtigkeit am Theater, eine Konferenz in Berlin zum zweiten Mal. Kurz vor dem 10. Todestag der Choreografin Pina Bausch ist am Tanztheater in Wuppertal eines ihrer lange nicht mehr gespielten Stücke wieder auf die Bühne gekommen, rekonstruiert. Die Neueinstudierung von Shakespeares Drama Macbeth stammt vom Ende der 70er Jahre, wurde gestern wieder aufgeführt. Es geht nicht um Königsmord, Macht und Schuld im engeren Sinne, sondern um unablässige Bewegungen, menschliche Verrenkungen beim Versuch, das Leben zu meistern, ihm zu begegnen. 1978 hatte Intendant Peter Zadek damals Pina Bausch gebeten, ihre Version des Königsdramas zu schaffen. Der lange Titel entstammt einer Regieanweisung. Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloss. Die anderen folgen. Was damals schon kraftvolle Bilder waren, sind es offenbar heute immer noch wieder, berichtet Elisabeth Nehring.
Eine streicht sich mit dem Finger immer wieder über die Lippen, als wollte sie sich an dieser empfindlichsten Stelle vergewissern, dass es sie wirklich gibt. Eine andere rollt die Augen und knallt die Lippen auseinander, wenn sie verführt. Einer öffnet und schließt die Hände mit immer gleichen Gebärden, reißt den Kopf unter den Arm. Einer krault sich die Nase immer wieder von rechts nach links. Das Programmheft lässt offen, ob diese Sätze aus dem Regiebuch Pina Bauschs stammen, aber sie beschreiben auf treffende Weise die hundertfachen Feinheiten, die es in diesem über 40 Jahre alten Stück zu beobachten gibt. Ein Panorama absurder, fantastischer und sich wiederholender Szenen spielt sich über 3,5 Stunden vor unseren Augen ab. Die Darsteller schlafen und winden sich, liegen wie hingegossen auf den Sitzmöbeln, stehen ratlos herum oder bewegen sich wie aufgezogene Puppen über die Bühne. In all den Begegnungen, dem sich gegenseitig tragen, befragen, mit und aneinander vorbeireden und schauen, wechseln sich ereignislose Stille und zirkushaftes Chaos ab. Und manche Szenen wiederholen sich wie in einer Dauerschleife. Die dezentrale Perspektive, der Wechsel zwischen verschiedenen Tempi und atmosphärischen Temperaturen, Musiken und Dynamiken, den Pina Bausch so perfekt beherrschte, erzeugt eine ästhetische Klarheit und Entschiedenheit, die auch heute noch begeistert. Sie entwickelt einen Sog, in dem wir als Zuschauer über die Dauer der Zeit mit und in dem Stück leben. Rolf Borzig, erster Bühnenbildner und viel zu früh verstorbener Lebensgefährte der Choreografin, hat für das unerklärliche und doch so präzise Geschehen eine geniale Bühne gebaut. Einen vernachlässigten roten Salon mit großen Fenstern und allerlei abgestellten Möbeln, wie schief stehenden Sofas und verschlissenen Sesseln, aber auch überraschenden Objekten wie Dusche, Beichtstuhl und Jukebox. Ein roter Gartenschlauch schlängelt sich über die Bühne. Jemand hat vergessen, ihn abzustellen, und nun rinnt den ganzen Abend über stetig Wasser in eine Senke am vorderen Bühnenrand. Shakespeares Macbeth wird in nur wenigen Momenten direkt zitiert oder paraphrasiert. Die Motive des Verrats und des Wahnsinns, der aus dem Verbrechen entsteht, aber liegen über allem und das die ganze Zeit. Wer ist ein Verräter? Der, der schwört und es nicht hält, heißt es an einer Stelle. Die Schauspielerin Johanna Wokalek spricht in der Rolle Mechthild Grossmanns auf überdreht charmante Art über ohne je den Namen des Königsmörders zu nennen.
Betrat gerade den großen Festsaal, als die Mörder kamen und sagten, was geschehen sei. Und da sah er auf dem Platz des von ihm ermordeten Freundes jenen sitzen, der aus 1000 Wunden blutete.
Auch körpersprachlich wird in sehr genauer Weise der Verstörung Ausdruck gegeben, die das Verbrechen auch im Verbrecher selbst erzeugt. Die Grenze zwischen Erinnerung und Irrsinn, Verzweiflung und Hysterie, Banalität und Dramatik ist fließend. Das zeigen uns Pina Bausch und in diesem Fall die grandiosen Tänzer und Schauspieler verschiedener Generationen auf unnachahmliche Art. Das Stück zur Stunde, die das Tanztheater Wuppertal gerade erlebt, könnte man meinen. Aber darüber hinaus weist diese Rekonstruktion noch einmal auf eine andere Facette im Gesamtwerk Pina Bauschs. Er nimmt sie an der Hand, die anderen folgen, ist radikaler, widerständiger als die Produktionen der späteren Schaffensphasen. Und ist darin so modern, dass man meinen könnte, Castorf und Co. hätten sich hier einige Inspirationen für die legendäre Berliner Volksbühne der 90er Jahre geholt. Alternativlose Werktreue bekommt nicht immer allen Rekonstruktionen. Hier aber zeigt sie, was es in der Bühnenkunst nur selten gibt: Zeitlosigkeit.
Sagt Elisabeth Nehring über Pina Bauschs Macbeth in Wuppertal rekonstruiert. Straße in Paris, Regenwetter. So heißt ein berühmtes Gemälde von Gustave Caillebotte aus dem Jahr 1877. Es handelt sich dabei nicht um eine impressionistische Naturstudie, sondern eher eine soziologische Studie der modernen Metropole. Menschen überqueren das nasse Kopfsteinpflaster bei Regen, der Boden spiegelt den Straßenverkehr, bürgerliche Menschen promenieren herausgeputzt mit Regenschirmen unter unwirtlichen Bedingungen über Plätze an Häuserschluchten entlang. Die Alte Nationalgalerie in Berlin zeigt das fast ausschließlich und im Umfeld anderer Impressionisten, Carsten Probst, unser Kunstkritiker in Berlin. Was ist das Besondere daran?
Ja, es ist exakt eigentlich schon so, wie Sie es angedeutet haben. Das sind auch zunächst einmal die Besonderheiten, diese besonderen Merkmale. Eben das Motiv selbst, die Großstadt, das urbane Treiben, das hier direkt zum Bildgegenstand erhoben wird. Stadtmotive gibt es natürlich auch bei anderen Impressionisten immer wieder, aber eben doch mehr mit dem Fokus auf den landschaftlichen Blick, also wie das Licht die Fassaden in eine bestimmte Stimmung taucht zum Beispiel oder wie Schattenwürfe Fassaden und Plätze verwandeln. Bei diesem Bild hier wird eben dieser rein malerische Zugang zum Licht abgelöst von, ja, man kann sagen, einer perspektivischen Lösung, dass man jetzt also wirklich mitten im Stadtraum ist, mitten auf der Straße steht, die Häuser ragen hoch auf, die Leute laufen einem quasi direkt ins Bild, wenn man so will. Das Kopfsteinpflaster, Sie sagten es, das glänzt im Regen, der Regen trübt aber eben auch die Farben ein. Man fühlt sich also fast ein bisschen an einen fotografischen Schnappschuss erinnert, obwohl Caillebotte selber damit jetzt nicht die damals noch vergleichsweise neue Fotografie, Apparatefotografie jetzt umarmen wollte. Aber es kommt eben eine zweite Besonderheit ins Spiel, die vielleicht noch wesentlicher ist, nämlich dass Caillebotte diese Szene, wie man eben auch anhand der Vorstudien sehen kann, offenkundig sehr sorgfältig im Atelier vorkonstruiert hat. Also die ganze architektonische Gestaltung der Straßenschluchten, die Perspektive, die Größenverhältnisse, ausgehend natürlich von Skizzen vor Ort, aber letztlich ist es ein arrangiertes Setting und das ist natürlich in Bezug auf die Plenär-Ideologie, sage ich mal, der Impressionisten höchst ungewöhnlich, dieses Einfangen des Jetzt-Moments in der Lichtwahrnehmung, vorzugsweise in der Natur, das erweitert Caillebotte hier um diesen fotografisch winzigen Moment, der jetzt auf dem Bild festgehalten wird.
Wird Ihnen und uns als Besucher und Betrachter Caillebotte näher gebracht?
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen die Doppelgesichtigkeit dieser Ausstellung. Man erfährt über den Künstler eigentlich ansonsten nicht sehr viel. Das liegt an diesem monografischen Charakter der Ausstellung bezogen auf dieses eine Bild. Außer dieser Straßenszene gibt es eben nur noch wenige andere Bilder und Vorzeichnungen zu sehen. Zum Beispiel die Parkettschleifer, das ist ja wahrscheinlich sein berühmtestes Bild, ist hier natürlich nicht vertreten. Und man erfährt eigentlich auch eher beiläufig, dass diese ganze Ausstellung eher so ein institutionelles Tauschgeschäft mit dem Art Institute in Chicago ist, nämlich die staatliche Museen haben eines ihrer wertvollsten Bilder, Edouard Manets im Wintergarten, an das Art Institute verliehen und im Gegenzug eben diese wunderbare Pariser Straßenszene von Caillebotte bekommen, die jetzt an der Stelle des Manet hängt. Also bei dieser Caillebotte-Ausstellung geht es eigentlich nicht um einen Eindruck vom Künstler, sondern eher um dieses Bild und wie wirkte er als Mäzen, als Netzwerker.
Ja, das sollten Sie uns abschließend noch erklären. Wie war er eingebunden in dieses Feld, doch von vielen Malern, an die zu denken ist, also Degas, Renoir und so weiter?
Ja, also Caillebotte war ein reicher Mann, das muss man so sagen. Er hatte ein Millionenerbe seines Vaters angetreten und mit diesem Geld hat er quasi die chronisch klammen Impressionistenkünstler, die ihn immer fasziniert hatten, unterstützt. Er hat Monet beispielsweise ein monatliches Salär bezahlt und auch die Miete. Er hat zahlreiche Bilderankäufe getätigt und diese Sammlung, er war eigentlich einer der frühesten Impressionistensammler überhaupt, diese Sammlung wollte er auch testamentarisch so festlegen, dass sie musealisiert wird, dass sie schon quasi mit musealen Ansichten quasi gestaltet ist selbst. Und das Musée d'Orsay hat wesentliche Teile dieser Sammlung übernommen. In der Ausstellung selbst sieht man nun eigentlich um dieses große Bild, die Pariser Straßenszene herum, zahlreiche Werke von Renoir, von beispielsweise Monet und anderen Künstlern, auch von Cézanne, die er unterstützt hat, finanziell oder strategisch oder indem er versucht hat, sie durch Sammlungen irgendwie weiter hervorzubringen. Also das war etwas, was er sozusagen netzwerkend immer mehr gestärkt hat. Er hat sie institutionell gestärkt, auch wenn man sagen muss, er selbst hat das Phänomen Impressionismus damit natürlich nicht geschaffen, sondern das reicht natürlich schon viel weiter zurück.
Sagt Carsten Probst über Gustave Caillebotte, Straße in Paris bei Regen in der Alten Nationalgalerie Berlin. Scheiß der Hund was drauf, das Gelingen lässt sich nicht besingen. Der Dichter, Satiriker und Zeichner Robert Gernert, der wusste es, er kannte sich aus. Das Lachen unterhält ein intimes Verhältnis mit dem Scheitern. Gelingen lässt sich nicht besingen. Das Marbacher Literaturmuseum der Moderne startet an diesem Wochenende eine neue Ausstellung und die heißt Literatur bewegt 1, Lachen, Kabarett. Eine Improvisationsausstellung nennen sie das. Als Literaturarchiv wird in Marbach natürlich gefragt, welche Texte begünstigen welches Lachen. Und diese Frage führt ins Zentrum des Kabaretts am Beginn des 20. Jahrhunderts, wo Texte entstehen, die Komik und Kritik verbinden. Die neue Direktorin des Literaturmuseums, Sandra Richter, habe ich gefragt, was war ihr Antrieb?
Die Ausstellung hat ganz bewusst zwei Pole, den historischen Pol des Kabaretts, also die Kleinkunst, das Tingeltangel, das so ungefähr seit 1900 zunächst aus Künstlerabenden entsteht und nach institutionalisierte Formen findet, die viel mit Literatur zu tun haben. Und die andere Frage, an der sich das Kabarett reibt, geht es hier ums Lachen oder geht es um etwas ganz anderes? Geht es ums Bekehren? Geht es ums Belehren? Wo steht eigentlich diese sehr unterschiedliche medial vielfältige Form des Kabarets? Wo stand sie damals? Wo steht sie heute? Wir wollten bewusst diese Polarität eingehen, weil daraus erst, meine ich, auch eine gewisse Spannung erwächst.
Ja, eben, denn das ist ja das doppelbödige Lachen befreit, aber Lachen kann auch demütigen, ne?
Lachen kann auch demütigen. Lachen ist auch kulturell unterschiedlich. Man denke an den Streit über die Mohammed-Karikaturen und viele andere Formen des jüngeren Kabarets. Das ist hochgradig aufgeladen und schwierig geworden in unserer Gegenwart. Und das war ein Impuls, dieses Thema tatsächlich auch zu einem zu machen.
Nehmen wir rasch so mal zwei Beispiele. Also bei Tucholsky reicht ein Buchstabe. Man kennt das von Kindern. Aus Lachen wird Lochen und schon lachen die sich kaputt. Aus Mandarine wird Wandarine, aus Südafrika wird Südpaprika. Und Kinder hauen sich auf die Schenkel und Erwachsene manchmal auch. Ist es so einfach? Welche Beispiele haben Sie? Na, sagen Sie mal ein paar. Sagen wir mal Tucholsky. Sie selber haben über Döbling, glaube ich, auch geschrieben, nicht wahr?
Ich habe über Döbling geschrieben. Wir beginnen, und zwar über Berlin-Alexanderplatz. Berlin-Alexanderplatz ist ein Text, der ohne das Kabarett ja nicht zu denken ist, aber eben auch ein Text, wo einem das Lachen im Halse stecken bleibt. In Berlin-Alexanderplatz lacht vor allem eine, und das ist die große Hure Babylon. Die große Hure Babylon ist die Verführerin. Sie steht zugleich für die Hauptstadt, für die Stadt Rom oder für die Stadt Berlin, die den anfälligen, den sündigen Menschen empfängt, beglückt und verführt, bis er schließlich dem Tode geweiht ist. Und die lacht mehrfach im Buch, ein hässliches, marodes, todbringendes Lachen. Andere, etwa in Otto Julius Bierbaums Stilpe, lachen genüsslich und spießbürgerlich begeistert über die neue Form des Kabarets, die mit ihrem Tingeltangel den verschiedenen Medien die Menschen begeistern will und sie belehren möchte, dass es mit dem Übermenschen so recht nichts ist, sondern dass der Mensch sich lieber auf seine Affekte besinnen soll und so recht zum Menschen werden soll, eben durch das Kabarett. Und da geht es um die Formen des lustigen Lachens, andere Formen des Lachens. Zwischen diesen vielen Polen bewegt sich die Ausstellung. Es geht um Christian Morgenstern, Jakob von Hordes, Tucholsky, Mascha Kalecko, Erich Kästner, Joachim Ringelnatz und viele andere mehr.
Sie haben es mir gerade leicht gemacht, mit der Hure Babylon Sie danach zu fragen, wie gefährlich weiblich ist eigentlich das Lachen? Ich denke beispielsweise an die lachende Höllenrose Kundry aus Wagners Parsifal, im 19. Jahrhundert vielleicht noch dämonisiert, und im 20. Jahrhundert steht sie dann mit Bubikopf und Hosenanzug auf der Bühne und kann Couplets schmettern. Also das Kabarett ist auch ein Befreien des Lachens für die Frau?
Es ist es auch, und es ist auch immer das Gegenteil. Es ist auch immer das sündige, verführerische Lachen. Man denke an das Lachen von Josephine Baker, das wir hier in vielen Fotos im Archiv haben, durch das It-Girl der 20er Jahre, Ruth Lanzhoff York, der Nachlass hier liegt. Die hat mit Josephine Baker gemeinsam getanzt und gesungen. Die Frau, das ist mit dem Lachen nicht ganz so einfach. Einerseits befreit es sie und andererseits ist sie doch eine Art Klischee, wenn sie lacht.
Frau Richter, ein letztes für den Moment. Der Mensch ist das Tier, das lachen und weinen kann und darüber reden und schreiben, dichten und singen kann und sich auch noch daran erinnern kann. Es gibt garantiert irgendein Stück, wo Sie gesagt haben, hätte ich nie gedacht, dieser Text von dieser Person oder in dieser Kombination, was ist Ihnen in die Hände gefallen, wo Sie sagen, daran erinnere ich mich und lache dabei, wie ich das Lachen archiviert habe oder danach gesucht habe?
Wir haben auch in die Geschichte des Lachens geleuchtet, sind also nicht nur beim Kabarett geblieben, das zwar das Zentrum ist, aber wir wollten uns natürlich fragen, wie haben die Menschen etwa im 18. Jahrhundert gelacht, und haben da ein Stück von Schiller gefunden, die Aventüren des Telemach an seinen Freund Körner, der auch dichtete, und da steht Schiller auf dem Kopf, er zeichnet sich auf dem Kopf. Schiller, unser erhabener Schiller, der Dichter der Freiheit, der hier nichts anderes tut und will, als charmante Witze über seinen Freund Körner und sich selbst zu machen. Das hat mich verwundert.
Ja, und auf dem Esel hat er auch gesessen, Pfeife rauchen, was Schiller nicht so alles auch konnte. Sandra Richter, die Direktorin des Marbacher Literaturmuseums der Moderne, über ihre neue Ausstellung Literatur bewegt, Lachen, Kabarett. Eigentlich ist sie eine Leistungsschau der zeitgenössischen amerikanischen Kunst, die Whitney Biennale. Diesmal wird das Klima in New York aber von einer Diskussion um unsauberes Geld in der Kunstförderung beherrscht. Das Metropolitan Museum hat schon Fördergelder der Familie Seckler inzwischen ausgeschlagen, nachdem künstlerisch angeregter Protest aufkam, ein Pharmaunternehmen aus deren Besitz würde süchtig machende Opioide und Medikamente vertreiben. Also kein Drogengeld für Kunstgenuss. Sascha Werner in New York habe ich gefragt, bei der 79. Whitney Biennale soll sich eigentlich ja alles um zeitgenössische amerikanische Kunst handeln, aber auch da steht was anderes im Vordergrund?
Genau, also seit Wochen verlangen Aktivisten den Rücktritt des Vorstandsmitglieds Warren Canders. Canders ist der CEO von Safariland, das ist eine Firma, die militärische Ausrüstung herstellt und Uniformierte auf der ganzen Welt damit versorgt. Also von der amerikanischen Nationalgarde, die Tränengranaten von Safariland an der Grenze zu Mexiko gegen Immigranten einsetzt, bis zum israelischen Militär, das Protestierende im Gazastreifen mit Safariland-Kugeln beschießt. Über die Hälfte der 75 Biennale-Teilnehmer haben ihrem Unmut darüber in einem offenen Brief Ausdruck verliehen. Wie bei jeder anderen Kulturinstitution in den USA sitzt beim Whitney Museum das Geld, das es zum Überleben braucht, mit Leuten wie Canders im Vorstand, und ohne Geld auch keine Biennale.
Lassen Sie uns über die Kunst im engeren Sinne sprechen. Bei der Whitney Biennale in New York nehmen die Teilnehmer in ihren Beiträgen auf diese Ereignisse Bezug?
Es gibt nur eine Arbeit, die Canders und Safariland explizit zum Thema macht und auch beim Namen nennt. Das ist ein 10-minütiges Video des Kollektivs Forensic Architecture, eine Mischung aus Anklage und Firmenporträt. Künstlerisch überzeugt es eher wenig, aber es dient wohl allgemein dazu, die Gewissen zu beruhigen. Denn die Whitney-Vertreter können sagen, seht her, wir stellen uns der Kritik und wir zensieren niemanden. Und die Besucher können sagen, ja, jetzt wissen wir, wo die bösen Buben sitzen, und wir werden das beim weiteren Kunstgenuss nicht vergessen.
Ist die Whitney Biennale in New York politisch?
Sie ist in Teilen durchaus politisch, aber weniger polemisch, als man erwarten könnte. Die meisten Künstler scheinen dieses Jahr eine Art Privatmythologie zu pflegen, also gerne auch mit Folklore. Es gibt viele Werke, die ein bisschen wie Stammeskunst wirken, also federbestückte Schreine und totemartige Skulpturen. Dabei werden sämtliche Schlagwortthemen durchexerziert, also Gender, Identität, Rassismus und so weiter, die dann aber in eine persönliche Geschichte verpackt werden. Wobei man dazu sagen muss, dass sich einem diese Geschichte auch erst erschließt, wenn man die ausführlichen Schilder studiert, die die Werke jeweils begleiten. Ganz allgemein kann man sagen, dass das Basteln wieder angesagt ist. Malen, Nähen, Bauen und Kleben. Das ist auch anders als in den vergangenen Jahren, als sich alles eigentlich in Pixeln und hinter Bildschirmen abzuspielen schien.
Gibt es so etwas wie Reaktion auf das bislang Gezeigte, was jetzt endlich zu sehen ist? Denn bislang war ja der Diskurs von diesen politischen Diskussionen um Geldgeber bestimmt.
Was die Kunst betrifft, das Gezeigte betrifft, sind die Reaktionen durchaus wohlwollend. Die Organisatoren sind dieses Jahr auch wirklich auf Nummer sicher gegangen. Weniger als die Hälfte der Teilnehmenden sind weiß und die Hälfte davon sind Frauen. Korrekter geht es also nicht, was die Auswahl betrifft. Aber es ist schon interessant, mit welcher Beharrlichkeit man Museen, vor allem hier in den Vereinigten Staaten, zu solchen Hochburgen der Moral und Künstler zu Kreuzrittern der Ethik umzudichten versucht. So als handle es sich bei dem, was sich in der Kunstwelt abspielt, um eine Realität und nicht um ein Theater mit Symbolen, das sich selber genügt. Mal ganz abgesehen davon, dass die Illusion von der unkorrumpierbaren Kunst ja schon platzt, wenn man bedenkt, wie viele der Kulturinstitutionen hier mit dem Geld von Öl- und Stahlbaronen gebaut worden sind, die alles andere als eine weiße Weste hatten. Außerdem gehören krebsfördernde Zigarettenfirmen und Geldwäscher-Großbanken seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Sponsoren von kulturellen Veranstaltungen, und das ja nicht nur in den USA. Ich glaube, was die diesjährige Whitney-Biennale vor allem zeigt, ist, dass weniger die Kunst etwas über den Stand einer Gesellschaft sagt, als das Gerede darum herum.
Sagt Sascha Werner aus New York. Und in den Kulturmeldungen mit Beatrix Novi geht's zurück ins alte Europa.
Ja, ein Gutes haben Europas große Probleme. Neuerdings wissen alle, dass es da demnächst Wahlen gibt. Und täglich gibt es Statements. Heute zwei bekannte Stimmen aus der Kultur. Der Schauspieler und neue Präsident der Deutschen Filmakademie Ulrich Mattes bangt um die Kunst- und Pressefreiheit mit Verweis auf Ungarn, Polen und Österreich. Gleichzeitig will er den Traum von einem wirklich vereinigten Europa zu seinen Lebzeiten nicht aufgeben und überlegt, was man mit Filmen dafür tun könnte. Den Brexit würde Ulrich Mattes natürlich rückgängig machen. Das verbindet ihn mit dem britischen Schriftsteller Ian McEwan, der darin nur einen traurigen, verrückten Vorgang sehen kann. Theresa May ist für ihn ein Desaster, mit immerhin einem Vorteil. Er finde Margaret Thatcher jetzt nicht mehr so schlimm, sagte McEwan dem Spiegel. Um einen ausgesprochenen Antikriegsfilm handelt es sich nicht, wo solche Musik geschmettert wird. Die Kane war ihr Schicksal, behandelte einen Binnenkonflikt auf einem amerikanischen Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg. Die Vorlage zu diesem berühmten Film war der gleichnamige Roman, der seinem Verfasser Herman Woke, ehemals Offizier im Pazifik, den Pulitzerpreis und Weltruhm einbrachte. Woke, 1915 geboren, war ein Sohn russischer Einwanderer, der im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen nie aufhörte, sein jüdisches Erbe traditionell zu leben. Er studierte regelmäßig den Talmud und gab Kurse darin. Sein Buch Marjorie Morningstar über jüdisches Leben in den USA wurde ein Millionenerfolg. Romane, Fernsehserien, ein Musical, so gemischt wie Wokes Oeuvre war die Rezeption, die er erfuhr. Aber sein langes Leben machte ihn für alle, ob Bewunderer oder nicht, zur amerikanischen Institution. Im Alter von 104 Jahren ist Herman Woke gestorben. Der tschechische Komponist Josef Myslivicek ist nicht vergessen, nein. Aber sein Bekanntheitsgrad zu Lebzeiten war doch ganz was anderes. Und diesen großen Abstand verringern will der tschechische Regisseur Peter Watzlaw mit einem Film über Myslivicek. Um dessen glänzende Karriere als Opernkomponist in Italien wird es gehen, seinen Einfluss auf den jüngeren Mozart, sein ausschweifendes Leben und sein trauriges, verfrühtes Ende in Rom.
Kultur heute geht damit langsam zu Ende. Michael Köhler, danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes, ein schönes Wochenende. Weise Sie auf die nachfolgende Sendung hin, nach den Nachrichten ausführlich um 17:50 dann die Informationen am Abend. Dann natürlich ein Thema, der Rücktritt des österreichischen FPÖ-Politikers Heinz-Christian Strache. Ich empfehle Ihnen noch die DLF-App. Da können Sie in der Audiothek alle Beiträge nachhören und Hörenswertes entdecken. Und morgen sind wir auch wieder da. Das war Kultur heute.